Viele Christen verbinden das Evangelium vor allem mit Vergebung der Sünden und der Gewissheit, einmal im Himmel zu sein. Doch wenn man die verschiedenen Bücher des Neuen Testaments nebeneinander legt, zeigt sich ein viel reichhaltigeres Bild. Die Evangelien betonen Königreich, Leben, Vergebung und Dienst, während die Briefe des Paulus eine zusätzliche Tiefe eröffnen. Gerade im Galaterbrief wird deutlich, dass Paulus das Evangelium nicht nur verteidigt, sondern in seinem innersten Kern entfaltet, Christus selbst als Inhalt und Mitte der guten Nachricht. Das fünfte Evangelium, Paulus vollendet die gute Nachricht. Wenn man die vier Evangelien nebeneinander liest, entsteht ein reiches Panorama der einen guten Nachricht. Matthäus führt uns in das Evangelium des Königreichs ein, in dem Christus als verheißenes Königtum Davids erscheint. Markus zeichnet ihn als dienenden Knecht, der unermüdlich für Gott und Menschen wirkt. Lukas lässt uns dem menschlich nahen Retter begegnen, der Vergebung und Erlösung bringt, und Johannes öffnet den Blick auf den ewigen Sohn, das fleischgewordene Wort, das sein Leben hingibt und als ewiges Leben schenkt. Jede dieser Stimmen hat ihr eigenes Profil, doch alle bleiben an der Schwelle zu einer Frage: Was geschieht eigentlich in uns, wenn diese gute Nachricht uns erreicht, und was baut Gott durch dieses Evangelium in der Geschichte auf? Paulus' Evangelium umfasst alle Aspekte der ersten vier Evangelien. In seinen Schriften spricht Paulus vom Reich, vom Leben, von Vergebung und von Dienst. In seinen Briefen geht er jedoch noch weit darüber hinaus. In Kolosser 1,25 sagt Paulus, dass er ein Diener geworden ist nach der Verwaltung Gottes, um das Wort Gottes zu vollenden. Daher ist Paulus' Evangelium das Evangelium der Vollendung. Ohne Paulus' Evangelium wäre die Offenbarung des Evangeliums im Neuen Testament nicht vollständig. Hier setzt Paulus an. Er setzt nicht ein fünftes Evangelium hinzu, als wäre es ein weiterer Bericht über Jesu irdisches Leben, sondern er legt offen, was in Gottes Herz und in unser Inneres hineingelegt ist. Er spricht von Christus, der in uns lebt und in uns Gestalt gewinnt, von einem Evangelium, in dem Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Was die Evangelien als Geschichte vor uns stellen, deutet er als gegenwärtige Wirklichkeit in den Glaubenden. Darum kann er von dem Dienst sprechen, um das Wort Gottes zu vollenden. Er macht sichtbar, was in der guten Nachricht von Anfang an angelegt war, aber noch nicht ausdrücklich entfaltet wurde. In den Evangelien hören wir vom Reich, bei Paulus erkennen wir, dass dieses Reich als Herrschaft Christi in unserem Inneren beginnt. In den Evangelien sehen wir den Dienst, bei Paulus wird deutlich, dass dieser Dienst im Leib Christi weitergeht, in einem Organismus, dessen Haupt Christus ist und dessen Glieder wir sind. In den Evangelien begegnen wir der Vergebung, bei Paulus lernen wir, dass uns diese Vergebung in eine neue Schöpfung hineinversetzt, in der wir in ihm sind und er in uns. So erklärt er den Ephesern, dass sie das Evangelium von eurer Errettung gehört und dann an Christus geglaubt haben und mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt worden sind. Versiegelt werden heißt, Gottes eigenes Leben, seine Gegenwart und Treue drücken sich dauerhaft in unser Sein ein. Wenn man Paulus' Briefe so versteht, wird verständlich, warum man sie als eine Art fünftes Evangelium bezeichnen kann. Nicht, weil sie den vier Evangelien etwas Fremdes hinzufügen, sondern weil sie deren Inhalt zu seiner Reife führen. Was dort als Samenkorn gesät wird, erscheint hier als Pflanze, der dreieine Gott, der sich selbst austeilt, um in Menschen Wohnung zu machen und sie zu einem Leib zusammenzufügen, der Christus ausdrückt. Das Evangelium ist damit nicht nur Rückblick auf Golgatha und Ausblick auf den Himmel, sondern eine gegenwärtige göttliche Ökonomie, in der wir eingebunden sind. Wer sich von dieser Sicht prägen lässt, entdeckt das eigene Leben als Teil einer großen Geschichte. Gott bleibt nicht außen vor, sondern nimmt unser Inneres, unsere Beziehungen und unsere Gemeinden in seinen Heilsplan hinein, und gerade darin liegt eine leise, aber kräftige Ermutigung, unsere Tage im Licht dieser Vollendung zu betrachten. Deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Denen Gott kundtun wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer Paulus als Vollender des Evangeliums hört, wird frei von der Vorstellung, es gehe nur um eine einmalige Entscheidung in der Vergangenheit oder ein fernes Jenseits. Die Auslegung seiner Briefe führt in eine lebendige Gegenwart, Christus lebt in dir, sein Geist hat dich versiegelt, du bist Glied eines Leibes, der größer ist als deine persönliche Geschichte. In dieser Sicht dürfen auch unscheinbare Wege, unsichere Schritte und verborgene Leiden einen neuen Klang bekommen. Sie stehen unter derselben guten Nachricht, die in den Evangelien erzählt und bei Paulus zur inneren Wirklichkeit entfaltet wird. Die Mitte von Paulus' Evangelium, Christus in uns als Leben und Herrlichkeit. Wenn Paulus vom Evangelium spricht, denkt er nicht zuerst an eine neue Regierungsordnung, an himmlische Paragraphen oder eine perfekte Struktur der Gemeinde. Er spricht vom dreieinen Gott, der unser Leben werden will. Gottes Verwaltung ist nicht kalttechnisch, sondern lebendig-organisch. Er ordnet, indem er sich schenkt. Er regiert, indem er in uns wohnt. So erzählt Paulus seine eigene Berufung. Gott hat ihn aussonderte von Mutterleib an und berief durch seine Gnade, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Nicht nur vor ihm, nicht nur für ihn, sondern in ihm sollte der Sohn offenbar werden. Nach der Paulus gegebenen Offenbarung steht im Evangelium nicht Gottes Verwaltung im Mittelpunkt. Es ist darauf ausgerichtet, dass der dreieine Gott unser Leben ist, um eins mit uns zu sein und uns eins mit ihm zu machen, damit wir der Leib Christi sein, um Gott in einer gemeinsamen, kooperativen Weise auszudrücken. Dieses in uns zieht sich wie ein roter Faden durch Paulus' Evangelium. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, so fasst er sein eigenes Leben in Galater 2,20 zusammen. In Epheser 3, 17-19 beschreibt er, wie Christus durch den Glauben in den Herzen Wohnung macht, damit wir in der Liebe verwurzelt und gegründet werden und so bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Hier wird sichtbar, dass Gottes Ziel nicht darin liegt, uns zu besseren, religiöseren Menschen zu formen, sondern uns mit sich selbst zu füllen. Das Gesetz konnte nur von außen fordern, das Evangelium bringt den Geber des Gesetzes als Leben in unser Inneres hinein. Diese innere Vereinigung ist nicht auf einzelne Mystiker beschränkt. Sie trägt einen gemeinschaftlichen, körperlichen Charakter. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Weil er der Leibhaftige ist, der die Fülle Gottes trägt, kann er einen Leib haben, in dem diese Fülle Ausdruck findet, die Gemeinde als Leib Christi. Wenn Paulus vom Leib spricht, tut er das nicht als Bild für gute Organisation, sondern als Beschreibung einer realen Lebensverbindung. Glieder sind durch ein gemeinsames Leben verbunden, so versteht er die Glaubenden in ihrer Beziehung zu Christus und zueinander. Wenn das Evangelium nach Paulus in diesem Sinn gelesen wird, rückt unser Blick weg von einer bloß äußeren Religiosität. Das Evangelium ist nicht in erster Linie ein System von Wahrheiten, das wir akzeptieren, sondern der lebendige Christus, der im inneren Menschen Wohnung macht. In Epheser 3,17 heißt es, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen Wohnung nimmt. Glaube ist hier kein einmaliger Akt, sondern die beständige Öffnung unseres Inneren für ihn. Wo er Raum gewinnt, wird das Herz getröstet, wie es in Kolosser 2,2 heißt, und die Gemeinde wird zu einem Ort, an dem Gottes Fülle leise sichtbar wird. Diese Sicht lädt dazu ein, das eigene innerste Leben nicht mehr als Nebenschauplatz, sondern als eigentlichen Ort des Evangeliums zu verstehen, und darin liegt ein tieftröstender Zug, Gott kommt nahe, nicht indem er uns von außen überfordert, sondern indem er sich in uns teilt und uns in einen Leib hineinliest, der seine Herrlichkeit widerspiegelt. Als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen als Evangelium verkündigte. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, dem des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die Mitte des Evangeliums nach Paulus ermutigt dazu, das eigene Glaubensleben weniger als Projekt der Selbstoptimierung zu betrachten und stärker als Weg, auf dem Christus in uns Gestalt gewinnt. Wo dieser Blick wächst, verliert die Fixierung auf äußere Maßstäbe an Macht. Stattdessen darf die Frage wichtiger werden, wo und wie der Herr heute in deinem Inneren Wohnung macht, tröstet, korrigiert, stärkt. So entsteht ein gelassener, aber tiefgehender Glaube, der weiß, Gottes Ziel mit mir ist kein abstraktes Programm, sondern eine reale, wachsende Vereinigung mit ihm. Ein Evangelium der Gnade, direkt von Jesus Christus offenbart. Im Galaterbrief begegnet man einem Apostel, der um das Herz des Evangeliums ringt. In den Gemeinden sind andere Stimmen laut geworden, die das Werk Christi mit zusätzlichen Forderungen verknüpfen. Darauf reagiert Paulus mit scharfer Klarheit: Ich wunderte mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, das kein anderes ist. Einige verwehren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Er behauptet damit nicht, es gäbe verschiedene legitime Varianten der guten Nachricht, er sieht vielmehr, dass jede Verschiebung weg von der Gnade eine Umkehrung des Evangeliums ist. Paulus Evangelium ist das Evangelium der Gnade. Gnade ist der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Geist, der einen Prozess durchlaufen hat, um zu unserem Genuss zu werden. Gemäß 1:6 sind wir in der Gnade Christi berufen worden. Durch Christus genießen wir den durch einen Prozess gegangenen, allumfassenden dreieinen Gott. Darum betont er, dass sein Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Er hat es weder von Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Damit schützt er die Gemeinde nicht vor seiner eigenen Autorität, sondern vor der schleichenden Rückkehr zur Religion der Leistung. Was Menschen hervorbringen, bleibt an menschliche Maßstäbe gebunden, was Christus offenbart, trägt den Charakter der Gnade. Johannes 1:16-17 beschreibt diese Bewegung so: Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. Gnade ist hier nicht ein milderer Tonfall Gottes, sondern sein Kommen selbst. Der dreieine Gott tritt in Christus in unsere Geschichte ein, durchläuft Tod und Auferstehung und kommt im Geist zu uns, um sich uns als Genuss und Anteil zu schenken. Wenn Paulus sein Evangelium Evangelium der Gnade nennt, dann fasst er all dies zusammen. Gott gibt nicht nur Gebote, er gibt sich selbst. Wir sind in der Gnade Christi berufen, das heißt, der Ort, an den unsere Berufung uns führt, ist nicht ein neuer Druck, sondern eine neue Wirklichkeit, Christus selbst, der uns trägt. Gerade deshalb kann Paulus so kompromisslos sprechen: Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wer das Evangelium mit Bedingungen überfrachtet, trennt Menschen von der unmittelbaren Zuwendung Gottes. Aus dieser Quelle speist sich auch Paulus innere Freiheit gegenüber menschlichen Erwartungen. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht, heißt es in Galater 1:10. Der Maßstab seines Dienstes ist nicht Zustimmung, sondern Treue zur offenbar gewordenen Gnade. Für die Glaubenden wird hier ein stiller Trost sichtbar: Das Evangelium, das uns trägt, ruht nicht auf wechselnden Stimmungen, nicht einmal auf der Verlässlichkeit der Botschafter, sondern auf dem, der sich selbst offenbart hat. Wo diese Gewissheit tief sinkt, kann das Herz aufatmen. Gnade wird dann nicht zum billigen Schlagwort, sondern zur tragenden Atmosphäre unseres Glaubens, eine Atmosphäre, in der wir lernen dürfen, aus Gottes Initiative zu leben, statt uns unter die Last selbstgemachter Bedingungen zu beugen. Ich wunderte mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, das kein anderes ist. Einige verwehren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich teile euch aber mit, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Das Bewusstsein, dass das Evangelium der Gnade nicht Menschenwerk, sondern Offenbarung Jesu Christi ist, schenkt eine tiefe Gelassenheit. Die Tragfähigkeit des Evangeliums hängt nicht von deiner Stärke, deiner Konstanz oder deiner religiösen Leistung ab, sondern von der Treue dessen, der sich als Gnade geschenkt hat. In diesem Licht dürfen auch angefochtene Zeiten zu Räumen werden, in denen Gottes unverdiente Zuwendung neu wahrgenommen wird, nicht als Ausrede, sondern als Grund, wieder aufzustehen und im Vertrauen auf die offenbar gewordene Gnade weiterzugehen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.